Best of.
Also theoretisch wäre es denkbar, dass ein Soldat alle Befugnisse des Sicherheitspolizeigesetzes übertragen bekommt. Konkret hat es bisher einmal einen Einsatz zur militärischen Landesverteidigung gegeben und das war 1991 die Jugoslawien-Krise und die damit verbundenen Kampfhandlungen im unmittelbaren grenznahen Raum zu Österreich. Realpolitisch muss man natürlich sagen, ist das auch eine Frage des Budgets.
Herzlich willkommen zu einem neuen Trolling Teachers Talk. Heute etwas mit verstopfter Nase. Also Entschuldigung, es klingt heute etwas nasal, aber das geht schon. Heute zu Gast ist der Volker Porter, Hauptmann Volker Porter.
Servus. Hallo.
Volker. Nachdem du Hauptmann bist, kann man schon fast erraten, um was es heute geht, nämlich ums Bundesheer. Und ja, Volker, ich hätte mal gesagt, wer bist du? Stell dir mal vor.
Ja, Dominik, ich beginne einfach mit meiner Laufbahn und aus dieser Laufbahn ergibt sich dann so circa, was ich zumindest aus militärischer Sicht bin.
Okay.
Ich bin 2006 zum ein Jahr freiwillig eingerückt, habe das abgeschlossen und bin im Jahr 2008 auf die Militärakademie gegangen. Habe dort den Bachelorstudiengang Militärische Führung abgeschlossen und 2011 dann zum Jägerbataillon 17 nach Straß gekommen. Das war eine sehr interessante Zeit, die ich dort verbringen habe können. Ich habe 2012 gleich einmal meinen ersten Katastropheneinsatz gehabt, ja, im Balten-Liesingtal nach einem relativ dramatischen Murenabgang aus so ziemlich allen Tälern, die es da oben im Raum Trieben gibt. Es war eine sehr spannende Erfahrung. War dann im Jahr 2013 das erste Mal im Auslandseinsatz für 6 Monate als stellvertretender Kompaniekommandant für all jene, die damit was anfangen können. 2015 war ich in Spielfeld im Grenzeinsatz.
Mit der Flüchtlingskrise bei der sogenannten?
Bei der sogenannten, ja. Ja. Hab danach und parallel dazu verschiedene Kurse gemacht, war dann 2018 zum zweiten Mal im Auslandseinsatz im Kosovo. Das heißt, in Summe war ich 14 Monate meines Lebens im Kosovo, okay, was durchwegs eine sehr spannende Zeit war. War danach noch zweimal im Grenzeinsatz an der steirischen Grenze zu Slowenien und bin jetzt seit einem Monat beim Militärkommando Steiermark in der Stellungskommission und dort ist meine Aufgabe primär einfach der Ablauf und organisatorische Maßnahmen im Zuge der Durchführung der Stellung.
Okay, das heißt, bist insgesamt, wie viele Jahre sind das jetzt beim Bundesheer?
Also seit 2006, das heißt 15 Jahre.
Ja. Okay, ist das so der Paradeweg, wie du es gemacht hast, so mit einjährig freiwillig, Militärakademie?
Paradeweg nicht ganz, weil ich habe mich erst im zweiten Halbjahr des einjährig Freiwilligs dazu entschieden, auf die Militärakademie zu gehen. Dadurch habe ich ein Jahr verloren, wenn man so will. Aber alles, was danach passiert ist, würde ich sagen, entspricht der Norm.
Okay. Wir kennen uns ja auch schon privat sehr lange, sogenannte Sandkistenfreundschaft.
Genau, ja.
Und wir haben für und lang darüber geredet, was wir heute machen wollen. Und du hast ganz interessant gesagt, du glaubst, dass viele gar nicht wissen, was so die Basisaufgaben eigentlich des Bundesheers sind. Also für was ist das Bundesheer eigentlich da ist. Außer, das sage ich jetzt, zum Versenkung von Steuermitteln. Ne?
Genau, ja.
Das heißt, du hast ganz interessant gesagt, es gibt einmal dieses Gewaltmonopol des Staates, beziehungsweise diese Gewaltenteilung. Was willst du unsere Hörer da sagen? Was ist da wichtig?
Naja, also die Gesellschaft hat sich dazu entschieden, jemandem ein Gewaltmonopol zu geben. Wobei Monopol vielleicht das falsche Wort ist, weil es gibt, wenn man es jetzt relativ oberflächlich betrachtet zwei Organisationen im Staatswesen, die Gewalt ausüben. Das eine ist die Polizei und das andere das Bundesheer. Die klar voneinander getrennte Aufgaben haben. Und wenn du jemanden diese Mittel und diese Macht gibst, dann willst du natürlich eine gute Kontrolle darüber haben, weil wenn ich jemanden eine Waffe in die Hand gebe, dann will ich sicherstellen, dass er sie nicht gegen mich verwendet und dass er sie nur so einsetzt, wie ich das von ihm erwarte. Ist das logisch, ist das gute Recht der Gesellschaft, und wenn ich davon nicht ausgehen kann, dass er sie adäquat verwendet, dann werde ich schauen, dass er die Waffe möglichst schnell wieder hergibt. Ja. Und dafür gibt es natürlich viele Kontrollgremien, Einrichtungen, unter anderem aber auch die Presse natürlich, ja, die penibelst genau darauf schauen, dass das Bundesheer wirklich nur auftragsgemäß arbeitet. Und da muss ich gleich mal eine Lanze fürs Bundesheer brechen. Es ist oft leicht gesagt, ja, wenn gerade irgendwo im Staat eine Krise ist, ja, da schicken wir das Bundesheer hin und dort schicken wir das Bundesheer hin. Ja, wir können das meistens auch, aber wir müssen da schon sehr genau darauf achten, was sind unsere Aufgaben und zu was sollte man das Bundesheer dann tatsächlich heranziehen. Und natürlich ist die demokratische Entscheidungsfindung auch tatsächlich so abgelaufen. Ja? Also es muss natürlich immer zu einem rechtmäßigen Einsatz des Bundesheeres kommen. Man kann nicht einfach frei übers Heer verfügen und wir können auch nicht immer, oder wir können grundsätzlich nicht machen, einfach was wir wollen. Ja.
Das heißt, es gibt quasi einen reglementierten Ablauf, wie ihr zu einem Einsatzbefehl kommt.
Genau, natürlich, ja. Also es ist einmal ganz klar, dass legitimierte demokratische Organe oder Behörden darüber entscheiden müssen. Wenn wir jetzt gleich einmal zu den Aufgaben des Bundesheers kommen, ja, damit man, das ist einmal, glaube ich, die wichtige Basis, damit alle vom Gleichen reden.
Ja.
Wo sind die Aufgaben des Bundesheeres festgehalten? Das ist im Bundesverfassungsgesetz. Und dort heißt es relativ klar, ich habe mir das extra rausgeschrieben, weil ich das nicht einfach nur rein aus dem Gedächtnis machen wollte, sondern das soll schon Hand und Fuß haben.
Ja.
Und da steht, dem Bundesheer obliegt die militärische Landesverteidigung. Das ist im Artikel 79 so festgelegt. Und darüber hinaus steht, ferner ist das Bundesheer bestimmt für, und dann kommen drei Punkte. Und diese Punkte sind der Schutz der verfassungsmäßigen Einrichtungen, die Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit im Inneren und die Hilfeleistung bei Elementarereignissen.
Ja.
Und da kann man sich jetzt natürlich gleich einmal fragen, Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit im Inneren ist eigentlich eine klassische Polizeiaufgabe.
Hätte ich jetzt auch gesagt, ja.
Diese drei Aufgaben, die ich jetzt gerade vorgelesen habe, die dürfen wir nur dann durchführen, wenn die zuständige Behörde oder das zuständige Organ uns explizit dafür anfordert.
Das heißt, die primäre Aufgabe der Landesverteidigung ist sowieso euer Terrain, also da kann euch jetzt niemand einreden.
Genau.
Wenn ihr eben legitimiert seid, das zu machen, aber also dieser Polizeihilfseinsatz quasi, der muss angefordert werden. Also dass ihr quasi.
Genau. Also es ist das. Oder ein sehr aktuelles Beispiel, 2015, eben dieser Flüchtlingsstrom nach Europa. Das ist eine akute Belastung für die Sicherheitsbehörden im Zuge des Registrierens von Personen, die Leitung des Menschenflusses, alle Verwaltungstätigkeiten, die damit einhergehen. Und dafür kann zum Beispiel jetzt das Innenministerium Unterstützung bei uns anfordern. Und nach einem Regierungsbeschluss wird das dann umgesetzt.
Bleiben wir nochmal beim ersten Punkt, weil ich glaube trotzdem, dass es der Punkt ist, mit dem das Bundesheer am ersten assoziiert, eben diese Landesverteidigung.
Genau.
Was kannst du denn dazu sagen? Also was fällt darunter? Wie kommt es dazu? Was heißt Landesverteidigung?
Naja, also Landesverteidigung heißt einmal, dass die Grenzen des Bundesgebietes durch keine fremden Aggressoren beeinträchtigt werden sollten. Die setzt natürlich voraus, dass die demokratischen Organe festgestellt haben, dass es eine Grenzverletzung oder einen Angriff auf Österreich gegeben hat.
Ja.
Oder dass der unmittelbar bevorsteht und deshalb als vorbereitete Maßnahme des Bundeswehr zum Einsatz kommt. Konkret hat es bisher einmal einen Einsatz zur militärischen Landesverteidigung gegeben und das war 1991 die Jugoslawienkrise und die damit verbundenen Kampfhandlungen im unmittelbaren grenznahen Raum zu Österreich. Damals wurde vorsorglich das Bundesheer in der Steiermark und in Kärnten zum Einsatz gebracht. Es hat natürlich, oder so wie wir wissen, glücklicherweise keine Kampfhandlungen auf österreichischem Staatsgebiet gegeben. Aber das war so ein praktischer Fall und der bisher einzige praktische Fall.
Okay. Das heißt, das ist Gott sei Dank etwas, wo wir das Bundesheer nicht jeden Tag brauchen, ne?
Ja, das ist natürlich so Fluch und Segen einer Einsatzorganisation. Die Gesellschaft leistet sich für viel Geld, viel Ressourcen, die sie hoffentlich nie braucht. Das Problem ist natürlich, wenn du sie brauchst und du hast es nicht vorgehalten, dann wirst du sie auch nicht haben.
Das ist richtig, ja. Das ist. Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, ob, also das war meine Frage im Vorgespräch an dich, ob sich nicht die Hauptaufgaben des Bundesheer dadurch irgendwie verschieben, ne? Weil Landesverteidigung ist akut Gott sei Dank kein Problem. Und du hast eben gesagt, auch bei den anderen Punkten ist eben sowas auch wie Katastrophenhilfseinsätze und sowas. Ne? Wie stehen wir da?
Naja, also nur, ich möchte kurz auf diese Verschiebung eingehen.
Ja.
Wir beim Militär sind es gewöhnt, in vielleicht einer etwas anderen Kategorie zu denken, als es die Privatwirtschaft ist. Wir gehen in unseren Planungsverfahren immer vom Worst Case aus. Und das heißt, wir bereiten uns darauf vor, was im schlimmsten Fall auf uns treffen kann, weil wenn wir das lösen können, dann können wir wahrscheinlich auch die anderen Möglichkeiten oder anderen Szenarien lösen.
Jetzt muss ich ganz blöd nachfragen, darfst du sagen oder kannst du sagen, was wäre das Worst-Case-Szenario, auf das Bundesheer jetzt vorbereitet wäre?
Das kann man so nicht sagen.
Okay.
Also diese Planungen speziell treten vor allem in einem tatsächlichen Einsatzszenario vor. Also wenn das Bundesheer in den Einsatz treten würde, dann würden bei uns die militärischen Entscheidungsfindungsprozesse anlaufen, dementsprechend zeitgerecht hoffentlich. Und dann würden wir uns abhängig von dem jeweiligen Aggressor auf das Worst-Case-Szenario einstellen.
Okay, das habe ich noch falsch verstanden gedacht. Ihr denkt jetzt schon, was ist in den nächsten 20 Jahren das Schlimmste, was Österreich passieren kann und auf das bereiten wir uns quasi jetzt schon vor. Ne? So hätte ich das jetzt verstanden.
Sowas findet natürlich auch statt und das spiegelt sich dann in unserer Struktur wieder. Okay. Das heißt, wobei man da natürlich sagen muss, es geht da jetzt weniger um einen konkreten Aggressor, sondern welche Einsatzszenarien sind in nächster Zeit wahrscheinlich und welche wären für uns am schlimmsten und je nachdem strukturieren wir unser Heer.
Okay.
Realpolitisch muss man natürlich sagen, ist das auch eine Frage des Budgets, aber das ist ein anderes
Thema. Da sind wir dann trotzdem wieder recht nah bei der Privatwirtschaft, wenn du den Vergleich gewagt hast, ne? Wo die strategische Planung ja auch auf Jahrzehnte ist und man eben versucht, sein Unternehmen auf kommende Probleme vorzubereiten, auch durch Strukturänderungen. Ne? Also insofern ist das dann doch wieder Parallele. Ne?
Genau, das ist so Survival of the Fittest.
Genau, richtig, ja, richtig. Wobei ihr mit dem Bundesheer in Österreich ja Monopolstellung habt. Also ihr habt ja keine Konkurrenz jetzt, ne, im Land.
Nein, die Konkurrenz ist der Angreifer.
Ja, okay, aber im, also, aber im Inland jetzt nicht.
Ja,
ne? Also
ja,
das, ja, ja. Okay, also das ist jetzt Landesverteidigung und dann Katastrophenschutz. Ne? Also du hast gesagt, du warst selbst schon dabei, eben bei den Murenabgängen und so. Ne?
Genau.
Ja. Wie schaut es da aus? Was sind da die Aufgabenbereiche?
Das hängt von der anfordernden oder von der Anforderung an sich ab. Wie ich vorher schon kurz gesagt habe, die zuständige Verwaltungsbehörde oder eben das zuständige Verwaltungsorgan fordert das Bundesheer an. Bis zu 100 Personen kann jeder Bürgermeister ja, einfach so anfordern und kann durch das Heer, also durch das Bundesministerium für Landesverteidigung, so genehmigt werden. Mhm. Alles darüber hinaus bedarf eines Regierungsbeschlusses. Im Zuge besonders schwerwiegender Krisen reicht ein Abkommen zwischen dem Bundesminister für Inneres und der Bundesministerin für Landesverteidigung. Da muss jedoch der Regierungsbeschluss nachgeholt werden. Aber das Bundesheer kann nahezu unverzüglich zum Einsatz gebracht werden.
Okay, und was besonders schwere Umstände sind, definiert wer?
Die Situation.
Die Situation, okay, das ist jetzt nirgendwo festgeschrieben, sondern das ist dann situativ zu entscheiden.
Genau, ja.
Okay. Also gibt es eine Definition jetzt da, was alles unter Katastropheneinsatz fällt?
Nein.
Nicht?
Also wir können für alles angefordert werden und wir können theoretisch auch nahezu alle Aufgaben übernehmen. Das zeigt dann der jeweilige Katastrophenfall, welcher Bedarf tatsächlich besteht.
Jetzt frage ich umgekehrt, gibt es einen Katastrophenfall, wo ihr definitiv nicht zuständig seid? Fällt da was ein? Ich meine, ich weiß jetzt, da im Winter Schnee räumen und so, helft ihr jetzt bei den Feuern auf der Rax mit den Blackhawks, seid ihr im Einsatz? Eigentlich, ihr habt's.
Also im Gesetz steht Hilfeleistung bei Elementarereignissen. Das heißt, jedes Elementarereignis kann uns betreffen.
Ja, wobei das ist interessant, weil, was ich weiß, habt ihr ja auch geholfen jetzt bei der Corona-Krise mit der ABC-Abwehr, ne? Poststation desinfizieren und was weiß ich was alles. Ne?
Genau.
Das ist ja de facto kein Elementarereignis. Ne?
Ja, schon, wird aber darunter
subsumiert. Wird darunter, okay. Ja. Okay. Ah, spannend. Okay. Mhm. Gut. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei den Punkten noch war. Was waren die anderen zwei Punkte? Jetzt haben wir gesagt, das Landesverteidigung, Katastrophenschutz.
Genau, der sicherheitspolizeiliche Assistenzeinsatz.
Genau.
Das ist der eigentliche Auftrag der Polizei, die aber, wenn sie Bedarf hat, uns Aufgaben übertragen kann. Und das ist dann eben immer Aufgabe der jeweiligen Polizeibehörde, zu entscheiden, welche Befugnisse dem Bundesheer übertragen werden sollen, um diese Aufgaben dann zu erledigen. Zum Beispiel ist da der Einsatz an der Staatsgrenze, wo vom Sicherheitspolizeigesetz zum Beispiel einfach gewisse Aufgaben dem Bundesheer übertragen werden, weil die Polizei die Manpower nicht hat, um diese Aufgaben zu übernehmen.
Du hast ja im Vorgespräch, das kann so weit gehen, also im Extremfall jetzt, dass ihr die volle Befugnis der Polizei erhalten könntet. Also
genau.
Dass Bundesheersoldaten quasi Polizisten wären.
Also theoretisch wäre es denkbar, dass ein Soldat alle Befugnisse des Sicherheitspolizeigesetzes übertragen bekommt.
Wäre wahrscheinlich aber nur Notfallsituation, weil es ja gewisse Gefahren birgt. Ne?
Na klar, wir haben ja nicht die Ausbildung wie ein Polizist. Also wir können ganz sicher die einzelnen Befugnisse gar nicht adäquat und verhältnismäßig anwenden. Ja, das bedarf einer langen Ausbildung. Polizisten gehen nicht umsonst 2 Jahre auf eine Polizeischule und müssen danach noch immer situativ dazulernen. Mhm. Deswegen macht es schon Sinn, dass man die Befugnisse da massiv einschränkt für uns.
Wenn so ein Assistenzeinsatz ist, untersteht ihr dann aber den BMI? Also der Einsatzleiter in so einem Assistenzeinsatz wäre dann die Polizei?
Ja.
Okay. Das heißt...
Also es gibt natürlich schon auf militärischer Seite Kommanden und Kommandanten, die Elemente führen, aber in letzter Konsequenz führt das BMI.
Okay. Das war der dritte Punkt und jetzt fehlt uns noch, was war jetzt noch der vierte Punkt?
Der vierte Punkt ist, da muss man ein bisschen unterscheiden, gemäß Bundesverfassungsgesetz waren das bereits die Aufgaben.
Ja.
Gemäß Wehrgesetz gemäß Wehrgesetz sind die 2. bis 4. Punkt zusammengefasst auf 2 Aufgaben und dort ist die 4. Aufgabe die Hilfeleistung im Ausland.
Okay.
Das ist der Grundstein für Auslandseinsätze.
Okay, also das ist eine Zusammenfassung, dass wir im Ausland Einsätze leisten können und dürfen quasi.
Genau.
Also, ich als komplettes Bundesheer-Nackerbatzerl sage aber trotzdem, also was man medial mitnimmt, dass wir relativ gefragt sind aus neutrales Land, aus Land mit einem gut ausgebildeten Heer, dass wir gern gefragt werden, bei Auslandseinsätzen mitzuwirken. Ist das so oder bildet man das nur ein?
Also ob wir sehr gefragt sind, das wage ich jetzt nicht zu beurteilen. Da fehlt mir vielleicht ein bisschen der Einblick. Aber ich kann schon sagen, dass wir eine sehr hohe Qualität in Auslandseinsätzen beisteuern können.
Und aufgrund der Neutralität dürfen wir wann teilnehmen an Auslandseinsätzen?
Also die Basis, das kann man fast über einen Kamm scheren, ist eine UN-Resolution oder ein Einsatz im Rahmen der Europäischen Union. Das muss als Grundstock da sein, dann kann sich das österreichische Bundesheer an einer Auslandsmission beteiligen.
Okay, das heißt, wir brauchen das UN-Mandat, dann muss das wahrscheinlich erst wieder unsere Regierung irgendwie wahrscheinlich ratifizieren oder was, oder den Einsatz freigeben.
Genau, ja.
Und dann klar. Können wir wieder erst, okay, das dauert dann wahrscheinlich wieder eine Zeit.
Ja, aber da geht es ja selten darum, schnell wo vor Ort zu sein, sondern meistens sind es Einsätze, die natürlich einen dementsprechenden Vorlauf haben, auch logistisch natürlich, und da hat dann auch die Regierung Zeit, diese Entscheidungen zu treffen. Mhm. In besonders brenzlichen Fällen wäre es natürlich so, dass die ganze Logistik im Hintergrund im Inland bereits anläuft und parallel dazu die Entscheidungsprozesse auf Regierungsebene laufen.
Also, dass ihr dann quasi schon auf Standby seid und nur noch wartet, bis dann das Go genau. kommt.
Also, ne? Es gibt eigene Einheiten im Bundesheer, die auf Standby sind. Für die könnte man dann Standby-Zeiten reduzieren und die wären dann umso schneller verfügbar.
Gibt es da eine maximale Anzahl, mit der wir helfen dürfen, oder können wir jetzt mit dem vollen Bundesheer rein theoretisch auch ausrücken?
Wir könnten mit dem ganzen Bundesheer ausrücken. Die Durchhaltefähigkeit wäre dann halt nicht gegeben, also weil man keine Rotation mehr zusammenbringen würde. Derzeit haben wir so knapp so um die 1000 Personen im Auslandseinsatz. Wir hatten schon deutlich mehr das Ziel oder eine Grenze, also irgendwo bei 2000, so in die Richtung.
Also wo sind wir derzeit? Also Kosovo wahrscheinlich noch immer, ne? Ist noch
ja,
im Einsatz.
Ja.
Afghanistan jetzt nicht mehr, ne?
Nicht mehr, genau. In Bosnien, das ist eine EU-Mission.
Ja.
Im Libanon.
Okay.
Das ist eine UNO-Mission. In Mali ist auch eine EU-Mission. Und dann haben wir noch so ein paar kleinere Missionen, wo Einzelpersonen oder ein paar Personen vor Ort sind. Da gibt es viele davon.
Das müssen aber alles de facto friedenserhaltende Missionen sein, unterstützende Missionen. Also wir dürfen nicht aktiv irgendwo in Kampfhandlungen involviert werden. Ne?
Na, das ist so nicht richtig. Natürlich dürfen wir in Kampfhandlungen verwickelt werden, aber auch wenn es eine friedenserhaltende Mission ist, kann es zu Ausschreitungen oder zu Kampfhandlungen kommen. Also wir sind ja sehr wohl bewaffnet im Ausland und es kann die Situation eskalieren. Aber natürlich von der Intensität her sind es eher ruhigere Missionen. Wobei man natürlich sagen muss, wie wir zum Beispiel 2011 im Kosovo erleben mussten oder 2004, kann die Situation relativ rasch kippen.
Okay, was war da leicht? Das weiß ich jetzt zum Beispiel gar nicht.
2004 war zum Beispiel ein Angriff auf das Erzengelkloster im Kosovo. Da ist die Spannung zwischen Kosovo-Serben und Kosovo-Albanern. Dort ist die Situation eskaliert und das Bundesheer, nachdem das im Verantwortungsbereich war, war da mittendrin. Mhm. Und 2011 hat es einen Roadblock gegeben im Nordwesten von Kosovo.
Also Straßensperre, Roadblock wahrscheinlich, oder?
Genau, ja.
Okay.
Wo dann ebenfalls so eine Reaktionskraft vom Bundesheer zum Einsatz gekommen ist. Das war so eine gemischte Kraft zwischen Bundeswehr und Bundesheer, wo der Kommandeur war ein Deutscher, der ist angeschossen worden und dann hat der österreichische Stellvertreter übernommen und den Einsatz fertig geführt.
Okay, also es ist ganz klar, wenn man in solchen Krisengebieten operiert, dass es immer zu solchen Ausnahmesituationen kommen kann, aber wir fahren nicht primär dorthin, um zu kämpfen. Ne? Also
genau.
Vielleicht kann man es so formulieren. Ne?
Ja.
Das ist nicht die Intention der Österreicher. Also wir waren nie gut im Kämpfen, ne? Das, wenn man so die letzten Kriege anschaut. Nein. Ja, okay, das heißt, wir haben mal diese vier Punkte abgehakt. Und nach diesen vier Punkten vielleicht jetzt noch als Thema generell in Österreich. Wir haben eine Wehrpflicht.
Genau.
Also wir haben auch ein Referendum gehabt, wo dafür gestimmt wurde, die Wehrpflicht zu erhalten.
Ja.
Das ist erst ein paar Jahre her.
Ja.
Auch ein spannendes Thema. was besagt die Wehrpflicht, Volker? Wer ist in Österreich wehrpflichtig?
Also in Österreich sind alle männlichen Staatsbürger, die das 17. Lebensjahr vollendet haben, wehrpflichtig. Und die Wehrpflicht endet in der Regel mit der Vollendung des 50. Lebensjahr. Mhm. Für Spezialkräfte, besondere Ausbildungen, die wir beim Heer brauchen können, kann die Wehrpflicht bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres erweitert werden. Gilt natürlich auch für Berufssoldaten.
Ist es auch in der Praxis so, dass dann wirklich Leute noch mit 40 oder 50 in den Grundwehrdienst einzogen werden, wenn das vorher nicht möglich war, aus was weiß ich, auch für immer für Gründe?
Nein, aus der Praxis nicht.
Okay.
Da geht es darum, dass Personen, die den Grundwehrdienst geleistet haben, können bis zur Vollendung des 50. Lebensjahres für Einsätze herangezogen werden. Mhm. Also sollte es zu einer Mobilmachung kommen, weil ein Aggressor vor der Tür steht, dann können diese Personen einberufen werden und das Milizheer aufstellen dadurch.
Okay. 17 bis 50, das ist eigentlich doch ein ziemlicher Zeitraum.
Mhm. Ja.
Und du hast jetzt gerade gesagt, die Miliz ist ja wieder was Eigenes. Ne? Also es gibt ja Leute, die bleiben sowieso aktiv in der Miliz erhalten, nach dem Grundwehrdienst oder nach dem
Genau, dem in Dienst. Der Regel melden sich diese Personen für den Dienst in der Miliz.
Das heißt, die haben irgendwie noch Verbindung zum Bundesheer, denen gefällt das und die bleiben dann einfach dort.
Ja, es gibt viele Benefits. Also es gibt, monetär zahlt sich das aus. Mhm. Man kann als Milizsoldat eine breite Palette an Kursen belegen, um sich weiter fortzubilden. Und man hat natürlich die Möglichkeit, an In- und Auslandseinsätzen leichter teilzunehmen, was für viele ein Ansporn ist, da in die Miliz zu gehen.
Von der Struktur her ist es die Miliz, glaube ich, nicht zu vernachlässigen beim österreichischen Heer, oder? Also die sind ja doch relativ repräsentativ. Ne?
Also die Miliz im Bundesheer ist verfassungsmäßig eingerichtet. Mhm. Also das Bundesheer ist nach dem Modell eines Milizheeres aufzubauen.
Das ist spannend. Okay.
Ja.
Kannst du das ein bisschen erklären, was das heißt? Oder?
Nein, es gibt Milizverbände, die im Einsatzfall, im Fall der Mobilmachung aufgestellt und zum Einsatz gebracht werden. Die Milizverbände üben regelmäßig und erhalten so ihre Einsatzbereitschaft, was natürlich im Unterschied zu einem Wehrpflichtigen, der vor 30 Jahren seinen Wehrdienst geleistet hat, deutlich höhere Qualität birgt.
Mhm. Aber das ist wirklich interessant, das habe ich nämlich nicht gewusst, dass das eigentlich sowieso quasi auch so im Gesetz steht, ne? Dass das quasi so aufgebaut sein soll, dass wir auf den Milizen aufbauen. Ne? Ich habe gedacht, der Hauptbestand ist trotzdem das stehende Heer, ne? Also das aktive Heer.
Also den Hauptanteil trägt die Miliz, personell.
Okay. Interessant. Noch einmal zur Wehrpflicht zu kommen, da gibt es dann ja eben auch die Stellungspflicht, ne? Das heißt, jeder mit vollendeten 17. oder was, Lebensjahr, schätze ich einmal, muss zur Stellung, wie auch ich und du.
Ja, genau.
Ja. Ist immer sehr, yes. sehr beliebt.
Ja, es ist aber auf der anderen Seite mal ein rundum Gesundheitscheck.
Ja, das stimmt.
Den man durchaus ernst nehmen kann. Ja.
Also ich muss auch sagen, es war für mich die erste Rundumkontrolle wirklich mit Blutbild, Lungenröntgen, allem drum und dran, ne? Ja. Eierkontrollgriff, dass wir den auch anbringen.
Das ist das, was bei allen hängen bleibt.
Ja, richtig, das bleibt einfach hängen, ja. ja, und dein neuer Aufgabenbereich ist ja auch dann in diesen Bereichen der Stellungskommission.
Genau.
Mhm. Jetzt liest man da immer sehr viel, dass eben immer mehr untauglich werden, immer weniger fürs Bundesheer tauglich sind. Wie siehst du da die Problematik oder siehst du da überhaupt eine Problematik? Werden wir wirklich körperlich immer morbider oder?
Also ob die Gesellschaft an Fitness und an körperlicher Leistungsfähigkeit verliert, traue ich mir nicht zu beurteilen. Ob es tatsächlich da einen Rückgang gibt, mag sein. ich persönlich kann nur aus meiner 10-jährigen Erfahrung bei der Truppe sprechen. Also das war relativ konstant. Ob es da über 30, 40 Jahre hinweg einen Rückgang gibt, das mag sein, das kann ich aber nicht beurteilen.
Als letzten Punkt noch vielleicht, ich habe das Gefühl, du bist wirklich gern bei Bundesheer. Also du machst das wirklich mit Herz und Seele und du hast das eigentlich auch immer schon lange als Wunsch gehegt, ne, das zu machen. Welchen Leuten würdest du empfehlen, hauptberuflich zum Bundesheer gehen? Also was sind so die Dinge, wo du sagst, das könnt ihr leisten und für diese Typ Mensch ist das einfach gemacht?
Das ist auch schwer pauschal zu beantworten, weil es einfach so eine große Palette an Möglichkeiten, an Karrieremöglichkeiten beim Heer gibt. Aber was man wahrscheinlich schon sagen kann, ist, dass selten ein Tag dem anderen gleicht. Also man muss, wie es einmal ein ehemaliger Minister gesagt hat, sehr situationselastisch sein.
Schönes Wort. Ja.
Oder auch nicht. Und neben dieser geistigen Wendigkeit erfordert es natürlich eine körperliche Leistungsfähigkeit. Und diese Leistungsbereitschaft muss schon da sein und die wird auch gefordert von Soldaten. Das ist der Grundstock, den man mitbringen sollte, wenn man sich für eine Karriere beim Heer entscheidet.
Okay, Volker, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute bei mir warst und ich freue mich auf eine Folge. an die Zuhörer, falls euch weitere Themen zum Thema Bundesheer interessieren oder spezielle Teilgebiete, bitte einfach wieder Feedback an mich und dann werde ich den Volker noch einmal bitten zu kommen. Volker, danke.
Sehr gerne, danke Dominik.